Der SFD Schule für Dichtung Podcast mit Jürgen Belakowitsch.
Hallo und herzlich willkommen. In der heutigen Episode ist Uli Lust zu Gast. Uli Lust, geboren 1967, übersiedelte 1995 von Wien nach Berlin, wo sie auch heute noch lebt. Uli Lust zeichnet Comic-Reportagen mit pointierten Beobachtungen aus dem modernen Alltag, wie etwa dem Bericht über ein Berliner Einkaufszentrum in Fashion Victims, Trendverächter, Comic-Reportagen aus Berlin. Im Herbst 2009 erschien ein umfangreicher Comic über ihre Jugendzeit, in dem sich Reise- und Schelmenroman mit einem existenziellen Teenager-Drama verbinden. Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens, so der Titel des Buches, wurde in mehrere Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. 2013 erschien Flughunde im Surkamp Verlag, eine Comic-Adaption des gleichnamigen Romans von Marcel Bayer. Ihre autobiografische Graphic Novel über eine ungewöhnliche Dreierbeziehung mit dem Titel »Wie ich versuchte, ein guter Mensch zu sein« erhielt unter anderem einen Inkpot Award der Comic-Con in San Diego. Seit 2013 lehrt Uli Lust als Professorin Zeichnung und Comic an der Hochschule Hannover. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Uli Lust. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Wir zeichnen dieses Gespräch ja online auf und sitzen in unterschiedlichen Städten. Wo erreiche ich dich?
Ja, hallo, grüß dich. Ich bin jetzt gerade im Erzgebirge, in Annaberge, in Annaberg-Buchholz.
Ah, okay.
Wo ich jetzt neuerdings ein Haus habe.
Ah, okay. Ich habe auch irgendwie mitbekommen, ansonsten, du lebst in Berlin, oder?
Genau, ich lebe normalerweise in Berlin, aber ich hatte jetzt ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub, um an meinem neuen Buch zu arbeiten. Und da habe ich mich ins Erzgebirge zurückgezogen.
Okay, ja, schön. Wie war das eigentlich, wie lange lebst du grundsätzlich in Berlin?
Also ich bin 95 hingezogen, um dort Illustration zu studieren und bin dann dort geblieben, weil ich es so wahnsinnig toll fand.
Vorher warst du in Wien, oder?
Ja, ich war vorher in Wien.
Wie ist der Unterschied von Wien und Berlin für dich?
Ich fand Wien immer, also ich meine, Wien war im Gegensatz zu der Provinz, in der ich aufgewachsen war, auch aufregend. Aber rein also Unterstützung für künstlerische Tätigkeiten habe ich in Wien keine gefunden. Während in Berlin fand ich das so schön, dass man ständig Leute getroffen hat, die Komplizen sein wollen bei irgendwelchen Aktionen. Also in Berlin habe ich es sehr leicht gefunden, Leute zu finden, die auch kreativ sein wollten. Und in Wien war das etwas schwieriger. Hat aber damit zu tun, dass Wien nicht so viel Nährboden hat für Leute, die etwas anfangen. Da muss man immer schon perfekt sein. Also muss man schon irgendeinen Galeristen überzeugt haben. Es gibt in Wien nicht so viele Freiräume, wie es damals in Berlin gab.
Du bist Autorin und Zeichnerin und eine der etabliertesten Vertreterinnen, würde ich sagen, dessen, was man so Graphic Novel nennen könnte im deutschsprachigen Bereich. Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens, war sozusagen dein Buch, mit dem du auch international bekannt geworden bist. Das war 2009, glaube ich, das auch dann übersetzt wurde und alle möglichen Preise gewonnen hat. Kannst du uns ein bisschen was auch zu deinem Werdegang ganz allgemein sagen? Welche Ausbildung hast du gemacht und wie bist du zu diesem sehr speziellen Genre auch gekommen?
Ich habe in Österreich eine Zeit lang am Theater gearbeitet. Ich habe mich immer interessiert für Erzählen, also für das dramatische Fach. Ich war nicht ganz sicher, ob ich Theater, Film oder Zeichnung machen wollte und habe in Österreich Kinderbücher illustriert, weil das in Österreich die Art von erzählender Zeichnung war, die ich machen konnte. Ich hatte auch einen kleinen Sohn, das heißt, das machte Sinn für mich, Kinderbücher zu machen. Ich wollte studieren in Wien, ich habe mich beworben an der Angewandten und an der Akademie und die haben mich aber leider nicht genommen und deswegen bin ich nach Berlin, wo ich wusste, dass Illustratoren eine größere Akzeptanz finden, als es damals in Wien der Fall war. Da war die narrative Zeichnung sehr unbeliebt, da konnte man Humorzeichnung machen, ne? Also wenn man Karikaturist war, konnte man hat man eine Möglichkeit gehabt in Österreich, aber sonst war das Klima sehr, also abstrakte Kunst wurde höher geschätzt als alles, was in irgendeiner Form figurativ oder erzählerisch ist. Und In Berlin gab es damals, 1995 nach der Wende, eine interessante Bewegung, nämlich die Fusion aus dem ostdeutschen Illustratorengewerbe. Die hatten eine ganz eigene Bildsprache auch entwickelt im Osten. Vielleicht erinnert man sich in Österreich an die tschechischen Kinderfilme. Kinderbücher aus Tschechien sind extrem künstlerisch. Das heißt, es gab im slawischen Raum eine interessante Illustratorenschule und die hat sich plötzlich nach der Wende fusioniert mit den Comic-Leuten. Die Leute, die experimentellen Comic machen wollten oder Avantgarde-Comic. Und dann war damals gerade um 2000 herum international kamen diese ersten dicken Comicbücher, die keine Genrestoffe verwendet haben, sondern für jede Art von Text verwendet werden konnten. Also in die Graphic Novel hat sich sozusagen entwickelt, die als eine in der man alle möglichen Stoffe erzählen kann und die meistens auch ein bisschen umfangreicher sind. Und ich habe damals ganz stark, ich habe in Berlin meinen Fokus entdeckt oder auch gefunden, nicht nur in Comics, sondern auch im dokumentarischen Zeichnen. Also ich mache jetzt nicht diesen klassischen Comic mit viel Fiktion oder Fantasy, sondern es war immer Betrachtung der realen Welt in irgendeiner Form.
Ja, zu dem dokumentarischen und autobiografischen oder auch autofiktionalen, je nachdem, würde ich gerne auch später noch kommen. Jetzt vielleicht noch ein bisschen beim Genre der Graphic Novel bleiben. Kannst du ein bisschen so ganz allgemein was sagen? Wie hat sich das entwickelt? Was war das für eine Entwicklung eigentlich? Wie kam es dazu, dass sich dieses Genre herausgebildet hat?
Wie gesagt, im Comic-Bereich ist in Amerika und in Frankreich ganz viel passiert, noch vor den 2000er Jahren, aber es gab auch in Deutschland Leute, die sich für Comic interessiert haben, die aber eben nicht diese klassischen Kinder- oder Abenteuer- oder Superheldenstoffe machen wollten, sondern einfach mit Bildern erzählen und persönliche Stoffe zum Beispiel, die auch etwas umfangreicher sind. Das klassische Album, das hatte vielleicht 50 Seiten oder 100 Seiten, das war relativ klein, das war vielleicht großformatig. Und dann kamen eben die dicken Bücher und da habe ich mich dann plötzlich angesprochen gefühlt. Also das. Und in Deutschland hat man eine PR-Kampagne gemacht und diese neuen Comics Graphic Novels genannt. Das sind natürlich Comics wie alle anderen, nur sind sie meistens keine Genrestoffe. Also die Deutschen hatten eine sehr enge Vorstellung davon, was Comic eigentlich sein soll, auch die Österreicher. Das ist lustig, das ist für Kinder, das ist übertriebene Darstellung von irgendwas, eben das Comichafte, das Cartooneske. Das ist, die Leute denken, das ist ein Zeichenstil. Also viele Leute haben ganz viele Vorurteile zum Comic gehabt und man musste das ein bisschen freischaufeln, indem man ein neues Wort findet. Und das Wort war Graphic Novel.
Weißt du, wann sich das herausgebildet hat in etwa?
Ja, um 2000 gab es diese Kampagne. Okay. Beziehungsweise, Moment. Als mein Buch herauskam, war das genau der Moment, nämlich 2009. Mhm.
Weil ich habe mir das jetzt gedacht, das ist jetzt zwar abstrakt irgendwo, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch irgendwo mal aufgeschnappt, aber eigentlich die Art und Weise, wie so eine Graphic Novel funktioniert, ich habe mich jetzt in den letzten Tagen in deinen Bild- und Textwelten ein bisschen aufgehalten und so, und für mich ist es relativ neu auch, ja. Aber ich habe mir gedacht, eigentlich ist es ja etwas, das hätte ja eigentlich schon vor Aufkommen des Films passieren sollen, weil es ja die Vorwegnahme all dieser Stilmittel ist, aber halt ohne dem Bewegtbild. Und ja, das ist so ein Gedanke, der mir da auch kam. Und eigentlich hat sich's doch relativ spät entwickelt, ne?
Ja, das ist etwas, das ich auch immer lustig finde. Comic scheint einem eine sehr archaische Technik, weil es Zeichnung ist, die stillsteht und die quasi mit dem Kopf bewegt wird, wenn man die über die Sequenz liest. Mich wundert es auch, dass es plötzlich so gut funktioniert. Vielleicht ist es, weil wir sehr viel visueller sind heutzutage als früher.
Ist vielleicht.
Alle sind mit Comics aufgewachsen. Und es ist nun mal ein wahnsinnig interessantes Medium es ist eine sehr, sehr spannende visuelle Sprache. Und deswegen habe ich das angefangen, weil es ein interessantes Experimentierfeld ist. Ich bin froh, dass die Leute es lesen wollen. Ja.
jetzt einfach ganz, ganz allgemein. Ich bin kein bildender Künstler, kein Zeichner oder so. Aber wenn du zeichnest, was wendest du da für Techniken an? Wie gehst du da vor?
Also rein technisch ist es sehr simpel. Es ist Bleistift Faber B und damit mache ich die schwarzen Linien und ich versuche sehr viel, also reines Schwarz und reines Weiß zu verwenden. Also ich verwende diesen Bleistift eher wie eine Feder. Also ich mache keine Schattierungen, es wird nicht geschuppert oder so. Mhm. Aber im Grunde ist es nur der Bleistift und das Papier, das Weiße. Und das wird dann eingescannt, dann erhöht man die Kontraste ein bisschen, putzt ein bisschen, Farbe kommt am Computer dazu.
Aber Digitalität kommt sozusagen nur im Nachhinein zum
achte Einsatz. Darauf, mir einen analogen Arbeitsanteil zu erhalten, weil ich finde es viel angenehmer, analog zu arbeiten, als wir am Computer. Die Konzentration ist eine andere.
Ja, also du hast das eh auch schon erwähnt und angedeutet, so die Bücher, die ich jetzt von dir kenne und die ich mir angesehen habe und das, was ich zu dir ein bisschen recherchiert habe, da könnte man so unterteilen in zwei Bereiche. Das eine ist sind eben die Bücher, mit denen du auch sehr bekannt geworden bist, diese in weiterem Sinne autobiografischen Bücher. Wir können dann gerne noch über diesen Begriff oder was das eigentlich bedeutet sprechen. Aber das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist der, der sehr, sehr dokumentarisch ist, wo sehr viel Recherche mit im Spiel ist, wo die Aufarbeitung jetzt speziell in den Flughunden, das ist eine Graphic Novel, wo du von Marcel Bayer den Roman eigentlich umgesetzt hast, noch einmal auf deine Art. Die zwei Bereiche hast du und was kannst du zu diesen unterschiedlichen Zugängen auch von dir ausgehend sagen? Wie kam es dazu, dass du das so entwickelt hast und dass diese beiden Bereiche, die sich ja eigentlich fast diametral entgegenstehen, wenn man so will, oder vielleicht auch nicht, das ist ja das Interessante, dass du die verwendest. Ne?
Aus meiner Wahrnehmung her ist das natürlich alles dokumentarischer Comic, abgesehen von dem Flughunden, die auf einem fiktiven Roman basieren. Die autobiografischen Sachen habe ich deswegen gemacht, weil ich einen dokumentarischen Stoff gesucht habe, der über 500 Seiten trägt. Also ich habe etwas gesucht, das sehr, sehr stark ist und ich bin fündig geworden in meiner eigenen Biografie, beziehungsweise mein damaliger Freund hat mich überredet, diese Teenager-Geschichte aufzuschreiben, die ich ihm da mal erzählt habe. Irgendwann abends, er meinte, das wäre ein guter Stoff und das habe ich dann nach einigen Überlegen musste ich ihm recht geben, ich war nicht begeistert von der Vorstellung, über mich selbst zu erzählen. Ich fand das ausreichend, über andere zu berichten. Als ich dann an dem Buch arbeitete, habe ich aber festgestellt, dass es ein wahnsinniger Vorteil ist, wenn man selbst die Hauptdarstellerin ist, weil man weiß, was die Person empfunden hat. Ich kann auf den Erinnerungsschatz zurückgreifen und ich kann meine eigenen Wahrnehmungen, also ich kann sehr gut reflektieren, was diese Hauptfigur empfunden hat, was eine ganz andere Sache ist, als wenn man jetzt über fremde Leute oder über andere Leute recherchiert und nachempfindet, was sie möglicherweise, wie es ihnen möglicherweise gegangen ist.
Ja, ja.
Also ich kann auf ein sehr reiches Reservoir an Informationen zurückgreifen. Deswegen hat mir das autobiografische Erzählen dann doch sehr viel Spaß gemacht und ich musste es mit einem zweiten Band fortsetzen. Mhm.
Wenn du es jetzt vergleichst, in dem einen Fall übernimmst du Text, in dem Fall von Marcel Bayer einen Roman und du übernimmst den Text und auf der anderen Seite schreibst du die Texte selber. Wo ist jetzt da der Unterschied oder wie gehst du da vor? Und wie sehr übernimmst du tatsächlich die Texte aus dem Roman oder werden die auch von dir dann im Nachhinein doch auch wieder bearbeitet, verändert? Ist das überhaupt möglich dann, wenn man das so übernimmt?
Ich habe mich bei Marcel Bayer nicht getraut, irgendwas am Text zu verändern. Also der Text wurde einfach so übernommen, wie er im Buch steht. Ich habe ihn sogar gebeten, ihn später nochmal zu überarbeiten, aber er hatte keine Lust. Er hat gesagt, das reicht schon, das passt schon. Weil also die Texte, die er macht sehr, sehr lange Sätze und im Comic hat man eine Beschränkung, wie viel Wortmenge man in einem Panel unterbringen kann. Und deswegen fand ich es manchmal sehr schwierig, aber ich habe den Text so übernommen. Ich habe mich nicht genau an die Geschichte gehalten. Es ist mir, es war mir ein Bedürfnis, mir das ein wenig anzueignen. Und ich habe ein paar Szenen ergänzt, von denen ich dachte, dass sie gut dazu passen würden. Oder wenn eine Comic-Adaption von einem Roman ist meistens, braucht viel mehr Platz. Ne? Also wenn ich einen 300-Seiten-Roman als Comic zeichne, dann brauche ich schon für die ersten 100 Seiten, 300 Seiten, weil die Bilder mehr Platz benötigen als die Worte. Mhm. Das heißt, ich musste sehr viel kürzen und wenn man Szenen wegnimmt, dann brauche ich wiederum andere Szenen, um diese fehlenden zu verbinden. Das heißt, ich habe mir ein paar Freiheiten erlaubt und habe der Hauptfigur Helga Goebbels mehr Gewicht gegeben, als es im Roman der Fall ist. Der Marcel Beyer hatte eine Vorliebe für die männliche Hauptfigur. Das ist ein Tontechniker, der für Josef Goebbels arbeitet und später mit Adolf Hitler im Bunker ist und auch die Töchter von Goebbels kennt. Das ist ein Erzähler und die andere Erzählerin ist Helga Goebbels, die älteste Tochter, und die geahnt hat, dass ihre Eltern vielleicht diesen Krieg nicht überleben werden und sie selber auch. Also das sind die beiden Erzählerfiguren im Roman, und während Marcel Beyer eine größere Vorliebe für den Mann hatte, hatte ich eine größere für die Frau. Mhm. Also wir haben eigentlich zwei Interpretationen vom ähnlichen Stoff gemacht. Er war Gott sei Dank sehr zufrieden und hat es gern gelesen, hat er mir gesagt.
Okay.
Er hat mir auch freie Hand gegeben, das muss man jetzt sagen. Also er ist sehr großzügig gewesen. Er hatte meinen ersten Comic gelesen, als er gerade selber in Italien war. Und dann haben wir ihn gefragt, ob ich die Flughunde adoptieren darf. Und er hat gesagt, ja, er vertraut mir. Und er hat ja auch nichts dagegen, dass ich etwas ändere oder dass ich Dinge, ja, also ich hab seine Sprache nicht verändert. Das hätte ich mir nicht getraut, weil ich finde ihn großartig. Mhm. Aber die Storyline selber, da gab es einige Dinge, die ich sehr fragwürdig fand, die habe ich dann zurechtgerückt.
Okay. Ja, da habe ich auch noch vielleicht später ein paar Fragen. Aber jetzt, wenn du deine Texte selbst schreibst, wie ist da der Prozess? Zeichnest du zuerst und schreibst du dann im Nachhinein? Oder schreibst du und zeichnest du dann? Oder läuft das parallel?
Wenn ich einen Comic anfange, dann schreibe ich erstmal immer brainstorming-mäßig einfach alles auf, was kommt in ein Buch, in ein Heft. Und dann beginne ich mit Storyboards, das heißt, ich beginne Seiten zu konzipieren. Das sind grobe Skizzen. Das heißt, zuerst kommt die Idee für die Inszenierung, die Bilder folgen der Idee. Ne? Also ich überlege mir, was braucht dieser Stoff jetzt. Wenn ich eine starke Idee habe, dann kommen die Bilder und dann kommt der Text auch. Aber der Text ist auf jeden Fall nachrangig bei mir. Mhm. Es ist nicht so, dass ich nur mit Bildern erzählen wollte. Ich finde Text wichtig, aber der muss so kurz wie möglich sein. Wenn etwas im Bild gezeigt wird, dann muss es im Text nicht mehr gezeigt werden.
Aber das ist ja auch schwierig, etwas kurz zu formulieren, oder? Manchmal ist es schwieriger, so als, keine Ahnung, eine Seite zu schreiben. Ja, kommen wir vielleicht zu dieser ganzen, zu den Spannungsverhältnis Autobiografie, Autofiktion noch einmal zurück. Wie siehst du dieses Spannungsverhältnis Autobiografie einerseits, das Fiktive und die Autofiktion? Vieles in der Erinnerung ist ja natürlich auch immer wieder schon gefiltert und man weiß ja gar nicht, wie und was. Und genau, also es ist ja immer zum einen nur ein Ausschnitt oder vielleicht ist es einfach auch nur eine Vorstellung der Vergangenheit, die so vielleicht auch nie stattgefunden hat, ne?
Ja, also ich bin mir schon darüber im Klaren, dass das, was ich erzähle, natürlich eine Auswahl der Erinnerungen an die Vergangenheit ist. Ich versuche für mich selbst als künstlerische Haltung so weit wie möglich dem zu folgen, was ich meine, mich zu erinnern. Na, das ist, weil wenn man mal anfängt mit Autofiktion und zu sagen, naja, es ist nicht so wichtig, ob das wirklich passiert ist oder nicht, dann neigt man auch dazu, bei schwierigeren Stellen zu sagen, das wäre doch jetzt auch ein Moment, da könnte ich mich rümschummeln, indem ich da eine Kleinigkeit erfinde oder so. Also ich versuche beim Erzählen so weit wie möglich, also ich versuche authentisch zu bleiben. Wie gesagt, das ist auch immer eine Frage, wie man sich erinnert, ganz richtig. Aber eher als Voraussicht, weil ich denke, sobald ich anfange, also um mich zu schützen vor Abkürzungen. So, also ich möchte keine Autofiktion machen. Mhm. Ganz, ganz entschieden nicht. Ja. Aber das ist, was hat was mit meiner eigenen Autorenhaltung zu tun, weil ich die Realität so abstrus finde, manchmal unlogisch, manchmal auch klischeehaft. Und als Autorin ist das diese, gibt es diesen Konflikt, wie erzähle ich das? Es erscheint mir notwendig, wenn das echt passiert ist. Sobald ich mir etwas ausdenke, dann hinterfrage ich immer, das habe ich mir jetzt ausgedacht, ist das vielleicht blöd oder so. Aber wenn es wirklich passiert ist, dann habe ich einfach keine andere Wahl, als Erzählerin den besten Weg zu finden, um diesen einen Faktor oder diese Erscheinung zu beschreiben.
Man könnte, also ich denke mir manchmal auch, man könnte ja statt autobiografisch und dokumentarisch oder ein historisches Element aufarbeitend ja eigentlich auch sagen, es ist das eine privat und das andere irgendwie politisch, oder? Und wie siehst du dieses Spannungsverhältnis? Also wo überlappt sich das Private ins Politische oder wo ist das Politische im Privaten zu finden? Ich selber habe in deinen Büchern wahnsinnig viele solcher, nicht nur Hinweise, ja, also eigentlich diese ganzen Erzählungen leben ja auch ein bisschen davon. Ich gebe auch zu, das ist natürlich dann meine interpretatorische Brille, aber trotzdem, so sehe ich es. Und wie siehst du diese Überlappung?
Naja, ich hoffe, dass alles, was ich als Privates erzähle, ein kleines Beispiel für etwas Größeres ist. Das hofft man natürlich immer als Autorin. Ne? Man erzählt irgendwas sehr, sehr Persönliches in der Hoffnung, dass man damit etwas Größeres anrührt und es eben nicht schlichtweg die Banalität ist, die man da erzählt.
Ja.
Wenn ich mich für einen Stoff entscheide, wie zum Beispiel das eine war eine Reise von zwei jungen, emanzipierten, vielleicht etwas naiven Mädchen nach Italien in ein sehr patriarchales Land. Also wenn ich mich für den Stoff entscheide, dann deswegen, weil der eine gewisse politische Relevanz oder eine zeitgeschichtliche Relevanz besitzt. Also ich erzähle nicht alles aus meinem Leben, sondern wenn die Gemengelage so attraktiv ist und so viele Assoziationsmöglichkeiten bietet in verschiedene Richtungen, dann denke ich, gut, das ist ein richtig guter Stoff, den kann ich machen. Mhm. Und das traf auf diese beiden Bücher zu, die ich gemacht habe. Das eine handelt eben von diesen zwei Punkmädchen, die in Sizilien mit so einer ganz altmodischen Männergesellschaft konfrontiert werden, diesen Clash der Kulturen, der auch recht lustig ist teilweise und am Schluss dann sehr dramatisch. Und dann das zweite ist eine Dreierbeziehung, wo ich so Partnerschaftsmodelle ein bisschen in Frage stellen wollte und zeigen, dass das auch anders gehen kann. Tragischerweise hat das gewalttätige Ende den positiven Anfang sehr überschattet. Ich als Autorin hätte mir gewünscht, dass die Leser dann denken, ja, hätte auch funktionieren können. Schade, dass es das nicht getan hat.
Hast du eine, also einen Punk-Background sozusagen? Oder ist das, ja, weil das ja vorkommt, also im Grunde in beiden Büchern ein bisschen, aber natürlich in dem ersten ein bisschen mehr oder anders. Wie ist das bei dir?
Das waren halt gerade die coolsten Socken, als ich Teenager war. Als ich mit 16 nach Wien kam, hatte ich eine Modezeichenschule besucht und ich fand diese Punk so wahnsinnig faszinierend. Das war damals kurz vor New Wave und Punk war halt gerade up to date und im U4, die sahen alle so geil aus und ich wollte auch so aussehen und so wild sein. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also ich bin mehr erstmal über die Mode hingekommen. Aber dann habe ich auch gemerkt, für eine Landpomeranze war es ganz praktisch Punk, weil man sagt, alles ist scheiße, wir haben keine Zukunft. Saufen, feiern, konnte ich mitmachen. Und ich muss jetzt dazu sagen, im Nachhinein, damals gab es auch diese starke Do-it-yourself-Komponente. Ne? Also du möchtest was machen, mach's einfach. Das hat mich sehr inspiriert, da kann ich heute noch davon zehren. Und ich habe auch immer noch ein Anarchiezeichen auf den Arm tätowiert.
Ja, ich muss auch sagen, es hat mich vieles auch an meine Jugend erinnert. Ja, ich war da auch Ende der 80er, Anfang der 90er. Zum einen Teenager, kam nach Wien, habe dann diese ganzen Welten kennengelernt. Ich selbst habe mich aber immer, ich wollte nie irgendwo so dabei sein. Aber Punk zum Beispiel hat mich ganz stark natürlich auch angezogen. Und ich war da auch natürlich überall unterwegs und habe diese Dinge alle kennengelernt. Und das hat mich natürlich auch zum einen beeinflusst. Und wenn ich jetzt zurückdenke, da kommen gerade zur Zeit, wenn ich nachdenke über die Dinge, kommen sehr viele Dinge auf, wo ich auch sehr vieles in Frage stelle, sehr viel Skepsis bestimmten Dingen gegenüber auch habe. Und das habe ich aber in deinen Büchern ja auch gesehen. Da ist ja dann auch vieles, was ja nicht so super ist. Und ich drifte jetzt ab und gehe jetzt von deinen Büchern, die so sozusagen so eine Vorlage sind, die komme ich in die politische Welt von heute. Früher waren wir Punks oder wollten Punks sein oder haben es zumindest gut gefunden und haben diese ganze Mittelfinger-Anti-Establishment-Sache gut gefunden. Jetzt ganz provokant gesagt würde ich sagen, heute sind die Punks die Mächtigen, heute sind die Punks, die heißen heute Donald Trump. Das ist ein Anti-Establishment-Typ, der verwendet Begriffe, zum Beispiel auch aus der Zeit. Ich kann dann jetzt auch weitergehen, das ist jetzt so mein Lieblingsthema. Ich kann sagen, die Postmoderne, was hat die für Ausfransungen? Punk ist ein kleiner davon. Und was hat sich daraus gebildet? Und so positiv diese Postmoderne als philosophisches Denken irgendwann einmal war, es ist dann so ähnlich, das ist mir dann heute eingefallen, vielleicht ist es so ähnlich wie in den Naturwissenschaften, Physiker dringen in die Mikrostrukturen der Welt vor, entdecken wahnsinnig tolle Dinge, auch Dinge, die die Menschheit voranbringen können. Und das Erste, was der Mensch dann macht, ist, die ärgste und härteste Bombe der Welt zu bauen. Und so ähnlich haben sich all unsere kleinen Mikroideologien über die Jahrzehnte, über Bücher, über Filme, über Musik so weit entwickelt, dass wir heute den kompletten Missbrauch haben, da wo wir gesagt haben oder eine postmoderne Entwicklung gesagt haben, naja, vielleicht ist das mit Wirklichkeit, vielleicht kann man das ausdehnen oder anders. Da haben wir halt heute die Alternative Facts und das Anti-Establishment, ja, und den Deep State. Und da mischen sich die ganzen Dinge dann mit rechten Begriffen, die sie offenbar auch alle gekapert haben von ehemaligen linken Entwicklungen. Das denke ich mir. Und da denke ich mir, da denke ich viel drüber nach. Und gleichzeitig finde ich da wahnsinnig viel Stoff für Menschen, die Bücher schreiben wollen, die Welt vielleicht in irgendeiner Form sich selbst oder ein paar anderen erklären wollen. So denke ich jetzt. Und da sind eigentlich deine beiden Bücher sehr super, weil sie viele dieser Dinge auch einfach beschreiben und damit im Kleinen, in den Mikrostrukturen so Rückschlüsse zulassen. Und das finde ich schön, ne?
Das freut mich.
Aber siehst du es so ähnlich oder ist das für dich kein so großes Thema?
Ich habe ja jetzt gerade, ich mache jetzt gerade den großen Aufschlag mit meinem neuen Buch. Das heißt Die Frau als Mensch und handelt eigentlich von Menschheitsgeschichte, Evolution und auch ein bisschen Biologie. Mhm. Im Grunde geht es um die ersten Kunstwerke, diese Frauenstatuetten aus der Eiszeit. Aber aufgemacht habe ich dieses letzten Endes, also die Argumentationskette hat sehr viel damit zu tun, dass die Forschung rausgefunden hat, dass Aggression und Konkurrenztrieb nicht das war, was uns als Menschen zum Überleben befähigt hat, sondern unsere Fähigkeit zur Empathie und Rücksichtnahme teilen, also so weiche, weibliche Fähigkeiten. Und das klingt jetzt total naiv, wenn ich das so sage, aber ich habe ein sehr dickes Buch gezeichnet, in dem ich über die Frühgeschichte erzähle und da kann man das dann nachlesen und ich muss jetzt sehr, sehr viele Gespräche führen und ich werde immer zur Tagespolitik befragt jetzt und bin jetzt eine Stimme der Hoffnung geworden.
Mit diesem Zugang. Ja.
Also es überrascht mich selber ein bisschen, weil ich wollte ein Buch über Eiszeitkunst machen und ich wollte das nicht einfach nur mit Archäologie füllen, sondern immer auch mit relevanten Aspekten.
Und eben, weil du angesprochen hast, dicke Bücher oder so, also deine Bücher sind ja auch wahnsinnig dick. Ich habe noch nie so umfangreiche Bücher in Kombination Bild und Text gehabt, eigentlich wie in dem Fall. Wie lange sitzt du an einem oder saßt du in dem Fall?
Das erste hat 5 Jahre gedauert, weil ich das öfters neu anfangen musste, aber ansonsten die späteren haben dann jeweils 3 Jahre gedauert. Mhm. Am aktuellen habe ich wieder 5 Jahre gesessen. So ein paar Jahre sitzt man halt, aber ich mache das gerne dieser Umfang, dieses Roman Format scheint das scheint das zu sein, was da funktioniere ich am besten. Mhm. Kurzgeschichten auch gut, aber nicht so interessant. Mhm. Ich war eigentlich erst erfolgreich, als ich die dicken Bücher gemacht habe.
Ich habe das auch gelesen, das wollte ich dich auch fragen. Zu Beginn hast du eigentlich mit sehr kurzen dokumentarischen Dingen auch begonnen, oder?
Das ist normal. Als Comiczeichner fängt man mit kurzen Dingen an, das ist ganz normal. Mhm. Aber ich hatte eben überhaupt nicht so begeistertes Echo, schon manchmal, aber erst über die lange Strecke habe ich die Leute so richtig gepackt, als Autorin. Mhm. Das war deutlich zu merken. Also ich war eher so diese Person, die man irgendwie sympathisch findet, aber dann so freundlich weglächelt, wenn es um irgendwelche Kollaborationen geht oder so. Also Ausstellungen, so ja, es war immer so ja, schon ganz interessant, aber drucken wollen wir es noch nicht. Mhm. Und dann war das Buch heraus, weil ein Verleger Gott sei Dank doch gesagt hat, dass er es drucken will und alle wollten es haben plötzlich. Die Autorität des Objektes, des Buches hat die Leute plötzlich überzeugt. Mhm.
gut. Ja, vielleicht noch zum, also so einen letzten Block. Da geht es um, habe ich Fragen zu Unterricht, Schule, Lehre etc. Mhm. Du bist Professorin. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen?
Ich dachte, wenn man Kunststudenten unterrichtet, dann muss ich keine Illustrationsjobs machen, neben dem Comic zeichnen und kann mich ganz der Kunst widmen. Also sozusagen, ich kann diesen Studierenden dieselbe Haltung vermitteln und ich muss jetzt nicht irgendwelche Jobs machen, um Geld zu verdienen, was anderes. Also und außerdem ist es eine Ehre, wenn man den Job kriegen kann. Ja. Einer der bestbezahlten. Ich würde, wenn man mich fragen würde, würde ich natürlich lieber nur zu Hause zeichnen. Mhm. Also ich würde schon gern so handgemäßig in meinem Haus wohnen, ab und zu in den Wald gehen und dazwischen Bücher schreiben. Das würde mir auch ausreichen. Aber andererseits ist das Unterrichten auch ein bisschen ein Weitergeben von Wissen. Und ich habe sehr gekämpft um das Medium, das ich jetzt bediene. Also ich habe sehr lange gebraucht, bis ich es beherrscht habe. Und weil dieser Weg so lang und hart war, habe ich vielleicht auch Verständnis für die Kämpfe junger Leute, die noch nicht ganz so weit sind oder die auf der Suche sind. Und ich habe Verständnis dafür, weil ich weiß, man muss einfach nur durchhalten. Irgendwann ist man auch gut genug, wenn man durchhält.
Mhm. Unterrichtest du gerne, trotz dem, was du jetzt gesagt hast, aber offenbar macht es dir schon auch Spaß, oder?
Also ich habe nicht gerne einen Stundenplan. Ja. Das stört mich total. Also, dass ich da hinfahren muss und dann immer da sein zu der bestimmten Zeit und so. Aber gut. Wenn die Studierenden interessiert sind, dann ist es eine große, große Freude, mit denen zu arbeiten. Zum Beispiel in der Schule der Dichtung, das war ja einfach nur eine Freude, das war fantastisch. Mhm. Da waren lauter Leute, die wollten für eine Woche exakt Comic zeichnen und was entdecken und was erforschen und die haben mit ganzem Einsatz mitgearbeitet. Mhm. Dann ist man als jemand, der das anregen kann, solche Ausbrüche, natürlich genauso beglückt wie die Leute, die was entdecken. Mhm. Schwierig ist es im Hochschulkontext, wenn man da 40 Studierende vor sich sitzen hat und da sitzen halt dann welche mit so einem faden Gesicht, die so warten, dass man ihnen irgendwas Unterhaltsames präsentiert, weil eigentlich haben sie keine Lust und wollen lieber nach Hause gehen. Und außerdem finden sie, es ist alles zu anstrengend und zu viel Arbeit und dann heulen sie immer rum, dass das so viel Arbeit ist. Und ach Gottchen. Das Unterrichten ist wahnsinnig schön, wenn die Studierenden gerne da sind und das und auch wissen, warum sie es machen. Aber diese faden Mitläufer, die gehen mir auf die Nerven.
Mhm. Ja.
Die mag ich nicht.
Ja, ja, es gibt ja auch so, ich weiß das aus der Schule für Dichtung, es hat sich jetzt natürlich im Laufe der Jahre oder eigentlich Jahrzehnte, muss man sagen, geändert. Aber es gab ja lange Zeit überhaupt die Frage, ob man sowas wie, vor allem jetzt Schreiben, ja, ob man das überhaupt lehren kann, ob man das überhaupt lernen kann, solche Dinge. Die sind mittlerweile schon eigentlich eher vorbei, aber trotzdem deine Meinung dazu.
Ich finde es irre, dass Schreiben eine der wenigen Sachen ist, die man nicht lernen kann in Europa oder in Deutschland oder in Österreich. Mhm. Also die Schule der Dichtung wurde mehr als gebraucht, denke ich, weil es geht jetzt nicht darum, dass man von einem Meister gesagt bekommt, wie man schreibt, sondern die Haltung kann junge Leute inspirieren, selber interessante Sachen zu schreiben. Also man ist so ein Rollenmodell und ich mache ein paar Spielanleitungen, nach denen dann andere Leute sich inspirieren lassen und Dinge schreiben, die sie alleine vielleicht jetzt gerade in dem Moment nicht geschrieben hätten. Also man lernt etwas dazu, indem man einfach schreibt, indem man das tut, indem man die Kunst aktiv ausübt, in der man besser werden möchte. Mhm. Und ich kann ja nicht als Genie anfangen, auch nicht als Autor. Ja. Es ist wahnsinnig hilfreich, wenn man ab und zu Feedback bekommt und auch lernt, dass kritisches Feedback das Beste ist, was einem passieren kann. Also ernst gemeintes, ehrliches Feedback von Kollegen, die einen darauf aufmerksam machen, diese oder jene Sache könnte vielleicht oder da könntest du da. Und dann lernt man was und wird besser und macht es, versucht etwas Neues. Dieses sich seine eigenen Arbeiten dem Diskurs stellen und auch kritisch sein und die Zähne zusammenbeißen und es nochmal machen, wenn es nicht so ist. Und dann irgendwann funktioniert es halt dann.
Ja, und ich glaube.
Also ich finde, so eine Schule ist wahnsinnig wichtig als gemeinsamer als Experimentier- und Forschungsraum.
Ich glaube auch, man kann inspiriert werden. Also mir geht es halt oft so, wenn ich was entdecke, was ich total gut finde, ja, dann will ich es probieren oder machen oder auf meine Art und Weise weitermachen. Also eigentlich funktioniert das ja im Grunde auch schon. Da muss man ja gar nicht Techniken lernen oder lehren und so. Ja.
Genau. Also das ist ein großes Missverständnis zu denken, dass eine künstlerische Lehre einem beibringt, wie man diese Kunst macht, sondern die schafft den Raum, dass man herumspielen kann selber in diesem Fach. Natürlich mit ein paar Anleitungen und Tipps, aber die sind immer, also es gibt für alles irgendeine künstlerische Anwendung. Man kann nie sagen, irgendetwas ist nicht möglich oder geht nicht oder so. Ne? Das ist so flexibel. Es gibt in der Kunst keine Regeln. Mhm. Aber man muss aktiv experimentieren. Mhm. Da. Und alleine experimentieren finde ich schwierig. Also das ist vielleicht jetzt noch interessant. Ich habe in Österreich als Kinderbuchautorin, Illustratorin autodidaktisch gearbeitet und ich hatte kein Feedback und ich fand das wahnsinnig anstrengend. Das hat mich irrsinnig belebt, dass ich in Berlin plötzlich mit einer Gruppe von anderen Illustratoren arbeiten konnte und wir über die Sachen geredet haben und alle haben sich dafür interessiert, wie man das besser machen könnte. Und vorher als Kinderbuchillustratorin, da musste ich einerseits perfekt professionell schon sein, um überhaupt ein Buch gedruckt zu bekommen. Und es war extrem schwierig, dieses Feedback zu bekommen am Anfang, als das Buch noch nicht perfekt war.
Mhm, der Titel deiner Klasse in der SFD war Psychogeografische Bildgedichte. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, worum es da ging und was?
Inspiriert hat mich dazu der Alan Moore, das ist ein britischer Comicautor. Er hat Watchmen geschrieben zum Beispiel, also ganz berühmter Comicautor. Und auch er hat das System, dieses Prinzip nicht erfunden, das stammt von den Franzosen. Und zwar ging es darum, ein Ort hat eine geografische Situation und außerdem kann ein Ort beschrieben werden über die psychische Reaktion, die er bei uns auslöst, bei den Autoren zum Beispiel, die sich an diesem Ort aufhalten. Oder eine psychogeografische Qualität von einem Ort ist auch die Geschichten, die sich im Lauf der Zeit an dem Ort abgelagert haben. Es ist nicht nur der, also diese historischen, die Erinnerungen, die an einem Ort existieren. Also wenn man jetzt recherchieren würde zu einem Ort, der hatte schon, was weiß ich, vor 1000 Jahren ist schon das und das passiert. All das, wenn man so in die Tiefe forscht von einem Ort, das ist auch die Psychogeografie eines Ortes. Aber vor allen Dingen bedeutet das, ich gehe irgendwo spazieren, wie wirkt es auf mich und ich beschreibe das. Mhm. Also die einen Ort beschreiben über die Wirkung, die er hat.
Okay. Mhm.
Auf mich. Und da gibt's, das ist so wende ich das an in meinen Workshops.
Ja, ich glaube, vielleicht die letzte Frage, du hast es eh auch schon angedeutet, aber die Pläne, deine Pläne für die nächste Zukunft.
Ich habe jetzt gerade ein großes Buch abgeschlossen, das heißt zwei Teile über die Eiszeit-Frauenstatuetten. Also die Kunst der Eiszeit besteht zum großen Teil aus Tieren und aus Frauenstatuetten und diese Figuren, diese weiblichen Figuren, die haben mich interessiert. Und das wird mich noch eine Weile weiter beschäftigen, weil die gab es bis vor circa 6000 Jahren und die Eiszeit dauerte bis vor 12.000 Jahren, danach kommt das Neolithikum mit der Erfindung des Ackerbaus und all das, all diese Orte, all diese Fundstätten haben wahnsinnig viele Frauenstatuetten zutage gefordert. Das heißt, in der Jungsteinzeit wurden es noch viel mehr als in der Eiszeit. Ich habe noch circa 500 Seiten vor mir, schätze ich.
Okay. Also das ist dann doch noch einiges.
Ja, ja.
Okay. Ja, vielen Dank, Uli Lust, für das schöne Gespräch. Viel Erfolg.
Ich danke dir.
Viel Erfolg weiterhin und auch Ihnen zu Hause. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Sie hörten den SFD Schule für Dichtung Podcast. Konzept, Tontechnik, Musik und Moderation. Jürgen Belakovic. Produktion Schule für Dichtung in Wien. Die Schule für Dichtung wird unterstützt vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport und von der Kulturabteilung der Stadt Wien.